Also die erste Runde von Teacher Samuppada haben wir in etwa hingekriegt, vorläufige Fassung. Und ich will jetzt nochmal zurückkommen auf Vipassi, zu dem ich vorhin ja schon mal was gesagt habe. Und der ist bei seinen Forschungen auf dasselbe Ergebnis gekommen und hat, wie erwähnt, diese Reihe einmal rückwärts und einmal vorwärts betrachtet. Rückwärts war das so etwas wie eine Leidensentwicklung und vorwärts die Entwicklung vom Leiden sozusagen zur Freiheit. Und er hat sich am Ende seiner Überlegungen und seiner Forschungen folgende Frage gestellt: Was ist denn jetzt, wenn ich alles überblicke und gefragt werde, was ist denn jetzt die Quintessenz dessen, was du herausgefunden hast? In welchem Wort könnte man denn das zusammenfassen? Und da sagt er Folgendes: Die Aufhebung. Die Aufhebung. Und damit erstand dem Bodhisattva Vipassi in Bezug auf früher nie gehörte Dinge Einsicht, entstand in ihm Verständnis, entstand ihm Erkenntnis, Wissen und Klarheit. Das entscheidende Wort, um das es geht, heißt in Pali Niroda. Niroda. Und das ist, wenn man so will, eine einzigartige Entdeckung von Bodhisattvas, also von werdenden Buddhas oder Buddhas, weil diese Art der Betrachtung oder der Erkenntnis von Realität in anderen Weltanschauungen eben nicht vorhanden ist. Die ist, wenn man so will, etwas spezifisch Buddhistisches und war zur Zeit, als Vipassi gelebt hat, auch schon längst in Vergessenheit geraten. Das war nicht mehr Bestandteil des Wissens der Menschen damals, sondern von ihm sozusagen wieder neu entdeckt. Niroda ist Aufhebung, Beendigung, Aufhören. Also mein eigenes persönliches Mantra ist ja immer, es gibt nur eine Lösung, Auflösung. Das ist das, was ich mir immer wieder sage, weil das die einzige wirkliche Antwort ist auf das, was Samsara bedeutet, weil innerhalb dieser Bewegung gibt es keine Lösung, gibt es immer nur Umdrehen, Umrühren der Suppe, aber kein wirkliches Auslöffeln. Die einzige Lösung ist wirklich Auflösen. Und wenn man das einem ja nicht vorbereiteten Publikum sozusagen vorträgt, dann hat das schlechte Presse. Ja? Was, wie, wo? Auflösung, ich kann mir alles vorstellen. Aber Auflösung, ja sag mal, seid ihr irre, seid ihr Buddhisten therapiebedürftig oder sowas. Ja? Kann ich mir vorstellen, weil das Wort einen negativen Klang hat. Wir erwarten ja was von den Dingen. Wenn der eine sagt, weg damit, tabula rasa, ne, dass da eine negative Assoziation auftaucht, ist fast zu normal und zu erwarten. Ja. Aber man muss sich ja klar machen, dass Auflösung, Niroda in der Sache nichts anderes ist als positiv. Denn was aussortiert wird, ist ja gerade das, was uns Probleme macht. Wenn dauernd neue Päckchen bei uns im Briefkasten sind, immer was Neues und immer Enttäuschung ist, ist das Beste, was du machen kannst, das ständige Bestellen von dem Mist einfach zu lassen, dann kommt auch keine Enttäuschung mehr ins Haus. Klammeranmerkung, das funktioniert aber auch nur, wenn du was Besseres dafür hast. Ne? Sonst lieber ein Päckchen, wo ein bisschen was drin ist, als gar nichts. Das müssen wir auch wissen, aber da bietet der Buddha ja eine Lösung an. Und interessant ist, dass diese Einsicht oder diese Erkenntnis hier fünffach positiv benannt ist. Da heißt es, diese Veränderung führt fünf Sachen herbei bei Vipassin. Chaku, das ist Einsicht, wörtlich das Auge, sieht die Dinge, wie sie sind. Ist Jnana, Verständnis. Panya, Weisheit oder Erkenntnis. Vicha, Wissen. Und Aloku, Klarheit. Ja. Also das wird extra fünfmal betont, Leute, was da passiert an innerer Entwicklung und an Erkenntnis, ist so wichtig, dass ich als Buddha fünfmal sage, was da Positives passiert. Mehr kann man gar nicht machen. So, was macht Vipassi danach, nachdem er das gesehen hat? Nochmal eine Fußnote, der war da noch gar kein Buddha. Der hatte vorher schon erkannt, wie der Hase läuft, sozusagen. Und daraufhin hatte er erst die fünf Daseinsfaktoren sich genauer angeguckt und gemerkt, dass das nichts anderes ist als die bedingte Entstehung sozusagen in Kurzfassung. Und genau genommen sind die fünf Daseinsfaktoren eigentlich nur ein Kondensat dessen, was in den 12 Bedingungsgliedern sozusagen aufgeschlüsselt ist nach wechselseitiger Bezogenheit. Wenn man diese Lehre sich mal anguckt, wird man feststellen, dass das bei Vipassi sozusagen im Handumdrehen passiert. Wenn man das so liest, ist das wie hoppla hopp. Ne? Eben war ich noch ahnungslos und jetzt habe ich die bedingte Entstehung verstanden und jetzt bin ich ein Buddha. Zack. Das war auch bei ihm so ähnlich. Weil zu seiner Zeit die Lebensbedingungen noch ganz andere waren. Es wird ja gesagt, dass die Menschen da noch ewig alt geworden sind, von 80.000 Jahren ist die Rede. Also es waren eigentlich gar keine menschlichen Bedingungen oder Beziehungen da, wie es heute sind, sondern es waren andere Lebensbedingungen und seine Art von Weisheit, die er mitgebracht hat in dieses Leben, war so weit fortgeschritten, dass es für ihn wirklich fast nur ein Klacks war, in Anführungsstrichen Klacks, auch diesen letzten Punkt der tiefen Einsicht noch zu erreichen. Wenn es schon bei Buddha Shakyamuni, also unserem historischen Buddha, ganz anders aussah. Der hat sich viele Jahre lang richtig noch gequält, um den Ausweg zu finden, um diese Gesetzmäßigkeit zu verstehen. Der ist noch manchen Irrweg gelaufen und musste noch blutige Köpfe und Nasen erstmal erleben, um dahin zu kommen. Und für uns wird das nicht ganz anders sein. Ja, für uns wird es auch ein langer Weg sein, bis wir dahin kommen. Aber das ist im Grunde egal. Wenn das die einzige Lösung ist, der einzige Weg aus dem Schlamassel heraus, muss man sich dem stellen. So, da mache ich jetzt einen Punkt, weil das nur ein halber Punkt. Mach gleich noch ein bisschen weiter. Weil wir haben jetzt mal dieses 12er-Paket, soweit das ging, in der Kürze in einer Gesamtschau gehabt. Und ich will jetzt das nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten, weil es auch im Zusammenhang mit dieser Belehrung sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt. Und da muss man manches klar machen oder in die richtige Reihe rücken. Erstmal die standardmäßigen Hinweise, die ich gebe, dass Patichasamupada die schwierigste oder eine der allerschwierigsten Lehren ist, die von dem Buddha überhaupt kommen. Und wir sollen die ausdrückliche Warnung des Buddha ernst nehmen und nicht glauben, man hätte es schon verstanden, wenn man diese 12 Worte daher sagen kann. Ihr erinnert euch vielleicht an ein Gespräch, was Ananda mit dem Chef mal hatte, als er sagte, ja, also Patichasamupada ist ja eine tiefe, tiefe Lehre, aber irgendwie scheint sie mir so klar zu sein. Ne? Und der Buddha sagt, sage das nicht einander, sage das nicht, das ist eine tiefe Lehre, sie reicht tief hinab, aber man hat sie nicht gleich gefasst. Und das soll uns ja auch Warnung sein, wir sind ja nicht mal anders mit der Erfahrung, mit der geistigen Größe, die der mitgebracht hat. Umso schwieriger ist es für uns, das zu verstehen. Das sage ich immer dazu. Auch ich habe das nicht verstanden, habe nicht das Gefühl, ich hätte Patichasamupada verstanden. Sondern ich habe versucht, so ein paar Themenfelder zu nennen, ein paar Problemfelder zu nennen, an denen wir in den nächsten Jahren noch gemeinsam oder jeder für sich arbeitet. So, aber noch ein paar Einzelaspekte. Das eine ist, dass dieses Modell, das der Buddha hier vorgeführt hat, mit diesen 12 Faktoren, ein Modell ist. Das klassische Modell, das es aber andererseits kürzere gibt und auch längere noch gibt. Also in der D15, glaube ich, ist es, da wird auch über bedingtes Entstehen gesprochen. Und da wird zwischen Durst und Ergreifen, das waren hier zwei Worte, ja, Durst hier, Ergreifen da, werden da nochmal 7 oder 8 nochmal Unterbedingungen dann auch nochmal da reingearbeitet. Da kann man sich vorstellen, dass dieses 12er-Modell auch nur ein grobes Gerüst ist, wo noch an 1000 Stellen noch mal 1000 Einzelaspekte reingehören. Aber lasst es beiseite, die Grundaussage ist immer gleich. Es ist nicht so, dass in dem einen was völlig anderes steht als im anderen. Die spannende Frage ist, wie stehen diese 12 Glieder nun zueinander im Verhältnis? Zunächst mal ist es klar, oder es sollte klar sein, wenn da Unwissenheit am Anfang steht, dass wir jetzt nicht glauben, Unwissenheit sei der Anfang, der absolute Anfang, und geboren werden, altern, sterben, Kummer etc. sei das Ende der Sache. Im Grunde ist das nämlich dasselbe. Unwissend sein ist nämlich zu glauben, da ist einer, der geboren worden ist, altert und jetzt stirbt, und umgekehrt auch, wenn man in der Situation als normaler Mensch ist, der altert, geboren ist schon und jetzt stirbt, ist er üblicherweise in einer Situation der Unwissenheit. Sollte uns sagen, dass im Grunde, was ich jetzt sage, ist auch nicht ganz richtig, aber es ist ein Bild, das eher so ein Kreiszusammenhang ist, dass wenn man am Ende angelangt ist, man eigentlich schon wieder am Anfang des nächsten Kreislaufs ist. Ja, aber wie gesagt, das ist auch nur ein halb schräges Bild, um zu zeigen, das ist nicht eine lineare Sache, die sich da abspielt. Und bei der Frage der Bedingtheit und der Kausalität ist sowieso unsinnig, nach einer ersten Bedingung zu fragen. Wenn man in dem Bereich der Bedingtheit ist, findet man keinen Anfang, der ist nicht zu finden. Weil alles, was eine Bedingung ist, braucht selbst wieder eine Bedingung. Und diese Bedingung braucht ja auch wieder eine Voraussetzung und, sodass man ad infinitum zurückgehen kann, aber kein Anfang zu finden ist. Der Buddha sagt selbst an einer Stelle, auch Unwissenheit hat eine ihn ernährende Bedingung. Das sind die 5 Hemmungen. Nicht? Wenn die 5 Hemmungen nicht sind, ist auch keine Unwissenheit. Das nur als Merkposten, dass wir uns nicht zu leicht machen, 1, 2, 3, 4, 5 bis 12. Das Ganze ist aber auch keine lineare Abfolge. Auch da habe ich mir überlegt, wie kann man das mal vergleichen. Und ich bin auf das banale Ding gekommen von einem Jahr, weil ein Jahr ja auch 12 Monate hat. Und da ist es ganz offensichtlich, erst kommt Januar, dann kommt Februar, dann kommt März und irgendwann ist Dezember. Und dann fängt es wieder von vorne an. Und es ist nie so, dass die sich mal vertauschen, dass erst mal April ist und dann Dezember und dann wieder Juni oder so. Das ist immer dieselbe Reihenfolge und dann geht es wieder los. Und es sind auch nie 2 Faktoren gleichzeitig. Und genau das passt auf Paticca-Samuppada nicht. Da sieht es nämlich ganz anders aus. Warum? Da ist es nicht so, dass ein Faktor durch den nächsten verdrängt wird. Beispiel, wenn aus Unwissenheit Sankara-Aktivitäten hervorgehen, heißt das nicht, dass da Unwissenheit aufgehört hat, sondern ist immer noch da, sozusagen im Hintergrund. Das wäre wie bei einer Pflanze, wenn die einen Trieb hat, Blüten treibt, da geht ja die Wurzel nicht kaputt, sondern die Wurzel ist ja nach wie vor da. Und umgekehrt gilt das auch, aus der Wurzel kommt die Blüte und der Trieb hervor, aber der wachsende Trieb stärkt auch wiederum die Wurzel. So sehen wir, dass diese Beziehung der einzelnen Faktoren jetzt nicht linear ist, sondern es vor und zurück geht, ist eine wechselseitige Bedingtheit. Also das typische Beispiel, das immer genannt wird, Nama Rupa, Vijnana. Vijnana, Nama Rupa. Und es sagt Sariputta an einer Stelle, das sind wie 2 Schilfbündel. Wenn man die zusammenstellt, dann halten die. Wenn man eins wegnimmt, kippt das andere auch. Also, wenn Nama Rupa wegfällt, hat Vijnana keine Überlebenschance. Wenn Vijnana wegfällt, gibt es Nama Rupa nicht. Beides in wechselseitiger Beziehung. Noch verrückter ist es, wenn man sich anguckt, dass einzelne der genannten Faktoren in diesem Bedingungszusammenhang mehrfach vorkommen. Da wird es nämlich wirklich kompliziert. Nehmen wir das Beispiel, das habe ich mir aufgeschrieben, Gefühl. Ja, Gefühl habe ich mir aufgeschrieben. Nehmen wir das Beispiel Gefühl, das taucht ja nach dem Sinneskontakt auf. Da ist sozusagen wörtlich genannt, Vedana, hier stehe ich. Aber Gefühl ist ja gleichzeitig auch ein Teil von Nama, weil zu den Nama-Elementen ja auch Gefühl gehört. Und Gefühl ist ja auch etwas, was bei Alter, Krankheit, Tod, Jammer, Kummer, Kram und Verzweiflung genannt ist. Das sind ja nur Namen auch für Gefühl. Und noch was, das habe ich vergessen, das gucke ich aber nach. Sankara. Ja, Sankara, genau, das habe ich vorhin mal gesagt. Danke, Michel. Bei den Aktivitäten, bei den Tätigkeiten, da gibt es ja auch die Tätigkeit, die Bewegtheit des Herzens. Und was gehört dazu? Venana. Gefühl. Ja. So, da sehen wir ganz deutlich, dass es Kinderei ist zu glauben, erst das eine, dann das andere. Und so ist es mit anderen Beispielen auch noch. Das brauchen wir gar nicht im Einzelnen jetzt aufzuführen. Nur, dass wir das als Merkposten mal haben, dass wir hier im Grunde eine ganz, ganz komplexe Beziehungsstruktur haben, wo nicht nur das eine das andere bedingt, sondern wo kleinere und größere Binnenschleifen auch mal nochmal sind. Und das ist der Grund, warum der Buddha gesagt hat, Leute, denkt nicht, dass das so einfach ist. Da gehört schon ein Buddha-Geist dazu, um da durchzublicken, weil im konkreten Leben das ja nicht nur 12 Dinge sind, sondern unüberschaubar viele Einzelfaktoren, die da eine Rolle spielen. Nächster Punkt, der in der buddhistischen Tradition auch gern besprochen wird und kontrovers besprochen wird, ist es denn vielleicht doch irgendwie eine zeitliche Reihenfolge? Und da gibt es ja die Theravada-Scholastik, die sagt, ja selbstverständlich ist das eine zeitliche Reihenfolge, weil bei diesen 12 Faktoren sind die ersten beiden, die zu einem vorangegangenen Leben zählen, die mittlere Portion von 3 bis 10 gehört zu diesem Leben und die 2, die übrig bleiben, 11 und 12, die gehören zu einem nächsten Leben. Das ist die eine Position, die ernsthaft vertreten wird. Und wie gesagt, in der Theravada-Scholastik ist das Dogma. Also bei Buddha-Gosa ist das Dogma. Und andere sagen aus unserer kleineren Familie, sagen, völliger Quatsch. Das passiert alles gleichzeitig. Das ist alles jetzt, Moment, ist das hier. Aber ich sage euch, es ist auch Quatsch, weil wenn du sagst, es ist gleichzeitig, hast du das Thema Zeit doch wieder drin. Und wo Zeit ist, ist vorher und nachher. Also das kann auch nicht passen. Ich denke, dass es eine mittlere Position gibt, die sieht für mich im Moment so aus, dass diese 12 Dinge nicht in der Zeit passieren. Zeit ist nicht der Rahmen, in dem sich das abspielt. Aber Paticca-Samuppada ist der Rahmen, in dem das Phänomen von Zeit vorher und nachher auftaucht. Ja, so löse ich das für mich. Und ich fühle mich darin bestärkt in einem Satz, den ich vorhin schon mal zitiert habe. Ganz am Anfang nämlich. Ich habe da vorgelesen, wenn jenes ist, ist dieses. Durch das Erscheinen von jenem erscheint dieses. Wenn jenes nicht ist, ist dieses nicht. Und durch das Verschwinden von jenem verschwindet jenes. Wenn man das ganz genau liest, dann wird man sehen, dass da 2 Zeitangebote drin sind. Die ersten Sätze bedeuten, dass mehrere Dinge gleichzeitig da sind, sich wechselseitig bedingen. Und dass manche Phänomene auseinander hervorgehen. Ja? Ich habe ja vorhin gesagt, Nama, Rupa und Vinyana sind immer gleichzeitig da. Aber Altern und Tod kommt immer nach der Geburt. Ist ja nicht so, dass mit der Geburt sozusagen identisch ist mit Alter, sondern es kommt ja erst danach. Also das ist vielleicht die Lösung, dass Paticca-Samuppada, das bedingte Entstehen, der große Rahmen ist. Und darin das Phänomen Zeit unterzubringen ist. Und nicht umgekehrt, wie wir das machen. Die westliche Auffassung sagt ja, da ist ein Strom der Zeit, Und in diesem Strom der Zeit passiert alles. Erst kommt der Urknall, nicht? Dann kühlt sich die Erde ab, dann kommen die Menschen, dann kommt das Bewusstsein, aber alles in der Zeit. Wenn der Buddha sagt, völliger Quatsch, Zeit ist doch etwas, was im Bewusstsein vorkommt. Ja? Also Achtung, das ist ein bisschen vermintes Gebiet. Und letzter Punkt dazu. Es sollte klar sein, dass diese Bedingtheit keine Einbahnbeziehung ist, immer von links nach rechts oder von rechts nach links, sondern dass das wechselseitig sich bezieht, die Dinge aufeinander. Das habe ich schon mal angedeutet. Und das drückt sich auch im Wort selbst aus. Ja? Das Wort heißt ja Paticca Samuppada. Upada ist das Erscheinen, in Erscheinung treten. Paticca zurückgeführt, zurückbezogen auf Bedingtheit und Samuppada zusammen auf Stein. Ja. Und Fritz Schäfer, den habe ich ja vorhin zitiert in der Übersetzung, gibt es wieder als das wechselseitig bedingte Miteinander entstehen. Das hört sich kompliziert an, aber das sind meines Erachtens alle Punkte drin, es entsteht was, ist eine wechselseitige Beziehung und vieles entsteht eben miteinander und nicht isoliert. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich den Abhidhamma, weil da es 24 einzelne Bedingungsbezüge gibt, also euch platzt der Kopf, bis ihr das alles intus habt, aber wer da Lust drauf hat, der sollte sich das angucken, das ist so viel und so detailliert, dass das Leben nicht ausreicht, das alles noch zu verstehen. Da ist mein Vortrag, der ist sozusagen Kinderspiel, kann man vergessen. Also für die, die ein bisschen mehr knobeln an der Sache, da habt ihr noch ein bisschen zu tun. So, ich stelle nur noch eine Frage zum Schluss. Was bedeutet das jetzt für den Endverbraucher? Wir sind ja als Dhamma-Praktizierende sowas wie Endverbraucher und da fragt man sich schon, ja, wozu das Ganze? Geht es nicht ein bisschen einfacher? Ja. Also ich denke, es geht einfacher, weil ich nicht der Überzeugung bin, dass man nun alle 12 Faktoren herunterbeten muss, vorwärts und rückwärts, und dass man die auch nicht wirklich aus dem FF erklären muss. Das ist kein Zwang, das ist nicht unbedingt notwendig. Wer das kann, für den einen oder anderen ist das hilfreich, aber nicht jetzt systemrelevant, sage ich mal so, im Detail. Aber was notwendig ist, ist, dass man das Prinzip der Bedingtheit versteht, dass man versteht, dass im Wesentlichen aus unserem Wirken die Ergebnisse hervorkommen, wo man darauf achten muss, was man tut, weil man damit das Ergebnis auch bestimmt. Und da lassen sich ja einige Grundbezüge herauskristallisieren, die man sich auch merken kann und die für den Alltagsgebrauch ausreichen. Das eine ist, dass vom Denken Weltanschauung entsteht. Durch Wahrnehmung entstehen unsere Auffassungen von den Dingen. Durch das Nachdenken, durch das Akzeptieren dieser Weltanschauung entsteht das, was wir Triebe, Neigungen, Dränge nennen, das Innere. Mano, der Geist, schafft Citta, Herz. Aus dem Citta gehen unsere Handlungen hervor. Denken, reden, handeln nach außen. Und aus den Handlungen gehen unsere Erlebnisse hervor. Und aus den Erlebnissen gehen unsere Anschauungen hervor, aus unseren Anschauungen geht das Denken hervor, aus dem Denken geht das Herz hervor, aus dem Herz geht das Tun und Lassen hervor und, und. Das kann man sich merken, das ist auch entscheidend. Und da ist der Ansatzpunkt, was tut man wann, um welches Ergebnis zu generieren, beziehungsweise was tut man, um bestimmte Ergebnisse auszusortieren aus unserer Existenz. Und das heißt praktisch, dass man, das ist sozusagen jetzt für den Alltag runtergebrochen, dass man unheilsame Handlungen unbedingt lässt. Das kann man sich merken. Vor allen Dingen solche, die andere Wesen schaden. das Übelste, was man sich sozusagen selbst antun kann, dass man auch beobachtet, was aus den eigenen Aktionen wird, was da hervorgeht, was aus unseren Fehlhandlungen auch erwächst, und dass man daraus die entsprechenden Schlussfolgerungen zieht und bestimmte Dinge einfach nicht mehr tut. Und das ist das, was der Buddha sozusagen als praktische Anleitung gibt. Tut das eine und lass das andere. Und das wäre für unser Alltagshandeln die Weisheit, uns anzueignen, die notwendig ist, um das existenzielle Schiff in die richtige Richtung zu dirigieren. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte. Der eine Ansatzpunkt ist das Unwissen. Da wird man näher morgen drüber reden, weil Unwissen etwas ist, was eine gewisse Flexibilität hat. Das ist nichts Starres. Mit dem kann man arbeiten, da kann man was dran drehen, da kann man was machen. Und der andere Ansatzpunkt, das ist Durst. Da haben wir heute Morgen auch drüber gesprochen. Das ist auch praktisch gesehen ein Einstieg in die Veränderung unseres Lebens. Denn Durst ist auch nicht zwingend. Ich kann sagen, ja, ich gebe nach, oder ich kann sagen, ich gebe nicht nach. Und genau das ist der Grund, warum der Buddha nicht jedem die bedingte Entstehung im Einzelnen erklärt, sondern manchen erklärt, dein Leben ist bestimmt durch Tanha. Und dein Leben ist bestimmt durch Unwissen. Du arbeitest daran, dass du mit deinem Verlangen ein bisschen zurechtkommst und du guckst, dass du mit deinem Unwissen ein bisschen aufräumst. Ja? Oder beides zusammen. Und wenn man das angeht, glaube ich, hat man genug auch zu tun, ja, und genug auch Handlungsmöglichkeiten und Spielraum, das eigene Leben zu verändern. Und wenn man den gesamten Rahmen sich ab und zu mal einfach vor Augen führt, wie der Gesamtkomplex von Existenz zusammenhängt, dann ist man auch vielleicht ein bisschen motiviert, da nochmal näher hinzugucken und vor allen Dingen im Alltag mal zu beobachten, ob das, was da steht, was ich vorgetragen habe, ob sich das da irgendwo wiederfinden lässt. Und in den Texten, die ich euch ausgeteilt habe, da sind so ein paar Kurzfassungen von Paticca-Samuppada drin, die uns geistig nicht überfordern, die aber ausreichend, um in der Praxis mit dem Thema voranzukommen.